Also, jetzt verstehen wir, Kriegsdienst von 20 bis 50. Aber Levitendienst, ja, hier haben wir es ja, von 30 Jahren Leviten. Ne? Kriegsdienst buchstäblich von 20 bis 50. Und hier Levitendienst, Kriegsdienst am Hause Gottes von 30 Jahren an. Also, als Jesus ungefähr 30 Jahre alt war, da konnte er erst beginnen, sein Gotteswerk durchzuführen. Das Gleiche haben wir in Vers 23, in Kapitel 4, 4. Mose, wieder von 30 Jahren und darüber bis zu 50 Jahren sollst du sie mustern, alle, welche in den Kriegsdienst treten, um den Dienst am Zelte der Zusammenkunft zu verrichten. Und so geht's weiter, dann kommen die Merariten und alle, welche in Arbeit traten, in die Arbeit der Kehatiten kommen dann, und dann die Gersoniten und alle Söhne des Stammes Levi. Immer Kriegsdienst. Jetzt lesen wir noch Vers 47 und folgende, oder 46. Aller Gemusterten, welche Mose und Aaron und die Fürsten Israels musterten, bleibe hier im Moment stehen, warum? Wenn wir lesen in einem Spruch Salomos, das Fehlende kann nicht gezählt werden, dann war ich stutzig. In der Regel beachtet man das, was einem fehlt. Also wenn mir 5 Mark fehlen, ne, oder Franken, ne, dann weiß ich, fehlen mir 5 oder 20 oder genau die Zahl. Wird genau gezählt und genau gemustert. Ne. Aber jetzt heißt es im Hebräischen, das Fehlende oder der oder die Fehlenden, die können nicht gemustert werden. Stimmt's jetzt? Ah ja. Wenn ein Rekrut überhaupt nicht kommt, nicht? Der sollte ja alles mitbringen, damit man ihn mustern kann, ob alles in Ordnung ist, nicht? Na, wenn der überhaupt nicht da ist, dann kann er nicht gemustert werden. Nicht? Aber zahlenmäßig festgestellt wird, wie viele das fehlen, nicht? Ganz genau, erst recht. Seht, so sind, wimmelt es von solchen Einzelheiten in unserer Bibel. Da stimmt es eben nicht in der Bibel nicht, sondern bei unserem Verständnis dieses Wortes. Also Kriegsdienst, und jetzt als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Und da dürfen wir nicht versäumen, Hiob 29, den letzten Vers, uns in Erinnerung rufen zu lassen. Hiob in Kapitel 29 ist das prächtige Modell, direkt, nicht nur Schattenriss, das prächtige Modell für Jesus Christus als den Leidensknecht Gottes. Letzter Vers in Kapitel 29. Ich wählte für sie, alle, die vorher beschrieben sind, die ganze Schöpfung bei Christus. Ich wählte für sie den Weg aus. Also Jesus Christus hat für alle Geschöpfe den Weg ausgewählt. Und Gott selber hat zuerst gesprochen, ich wählte für sie, alle meine Geschöpfe, den Weg aus. Wie heißt der Weg Gottes, der einzige? Jesus Christus. Der Vater hat seinen Sohn als Weg auserwählt für alle seine Geschöpfe. Stimmt's? Ich wählte für sie den Weg aus. Und sitze als Haupt. Stimmt das auch, Christus? Ja. Und Gott. Und throne wie ein König unter der Kriegsschar. Aber was für eine Kriegsschar? gleich wie einer, der Trauernde tröstet. Ganz andersartige Kriegsscharme. Ich sage ja derb an dieser Stelle, jeder weltliche Kriegsmann, wenn er tüchtig ist, haut alles rings um sich herum kurz und klein. Und ein guter Kriegsmann Jesu Christi lässt sich von allen ringsum kurz und klein schlagen. Ja, genau. Dann ist es in Ordnung. War beim Herrn Jesus so etwas ungefähr so der Fall? Ne? Zurück zu 2. Timotheus. Als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Niemand, der Kriegsdienste tut, verwickelt sich in die Beschäftigungen des Lebens, auf dass er dem gefalle, der ihn angeworben hat. Das ist selbstverständlich. Das bedeutet aber gleichzeitig für uns, da wir nun gute Kriegsleute Jesu Christi sein dürfen und sind, hat das was für eine Konsequenz? Dass der, der uns angeworben hat und gerufen hat, berufen, wir sind einberufen worden vom größten Kriegsherrn der Welt, gleich einer, der Trauernde tröstet, von dem sind wir einberufen worden. Damit wir ja die besten Kriegsdienste tun können, sorgt der, der uns in seine Kriegsdienste angeworben hat, aufs Beste für alles, für Nahrung und Kleidung und Obdach und alles, stimmt. Noch besser als irgend sonst ein Betreuer eines Altersheimes zum Beispiel oder sowas. Ne? Der hat das größte eigene persönliche Interesse, dass seine Soldaten aufs Beste versorgt sind. In jeder Hinsicht. Auch in jeder Waffengattung. Waffengattung. Wenn ich gefragt werde, ja, was ist das für eine Versammlung, wo ihr da in Zürich zusammenkommt, oder da in Langensteinbach, oder jetzt in Esche, oder wo es ist. Dann sage ich, ja, da kommen Menschen, glaubend an Jesus Christus, wie die Bibel sagt, zusammen von jeder Waffengattung. Haben wir verstanden? Also wenn einer Methodist ist, dann hat er bestimmte Methode. Wenn er Darbist ist, ja, dann ist er Darbist. Ja. Und wenn er von der Landeskirche herkommt, ja, oder von allen Sorten, von allen Waffengattungen, da ist nur eine andere Ausdrucksweise und Belehrung für uns über die Buntfarbigkeit und Mannigfaltigkeit der Glieder am Leibe des Christus. Als wenn der Geist Gottes direkt im Menschenleib, ein Leib, aber viele ganz verschiedene funktionierende Glieder. Genau das. Dann sage ich, wir sind hier eine Kaderausbildung. Was heißt das? Das ist typisch ein militärischer Ausdruck für Kriegsleute Jesu Christi. Das heißt, da werden die Offiziere von allen Waffengattungen zusammengerufen, damit die einen Überblick über das ganze Geschehen bekommen. Und dann kehren sie wieder zurück in ihre Abteilungen, um dort dann an ihrem Platz richtig disponieren zu können. Da liegt alles da drin. Wenn aber auch jemand kämpft, so wird er nicht gekrönt, er habe denn gesetzmäßig gekämpft. Also doch gesetzmäßig. Nein. Von was spricht Paulus hier? Erstens, wenn aber auch jemand kämpft, die Elberfelder wieder als Anmerkung unter P. eigentlich im Kampfspiel kämpft, nämlich Olympiade in Griechenland. Also jetzt kommt eine Hürde, und da soll er unten durch sich ducken und gehen. Und macht er einen flotter Springer, der hüpft gleich drüber weg, nicht? Und ist natürlich dann der Erste, nicht? Ist er dann der Erste? Hat er gekämpft? Großartig, nicht? Aber nicht nach den Regeln des Kampfspiels, des Wettspiels, des Turniers. Also, wenn aber auch jemand da kämpft mit läuft, mitmacht, so wird er nicht gekrönt. Aber was wird er auch nicht? Er wird dann auch nicht enthauptet, nicht? Wenn er was falsch macht. Stimmt. Er wird nicht gekrönt. Also, das, was wir an Hingabe und uns Gott zur Verfügung stellen und allem Glauben, was er uns in seiner Gnade geschenkt hat, das alles als Realität nehmen. Das ist eine Belohnung von Gott. Und auch erst dann, wenn alles, wie wir als Jünglinge das wunderbare Lied immer wieder gesungen haben zusammen, nur was getan ist aus Liebe zu Jesus. Und das behält Wert und bleibt ewig bestehen. Sonst kann ich auch prächtig kämpfen und alles flott tadellos, nicht? Und hätte der Liebe nicht, was ist dann los mit uns? Werden wir dann gekrönt? Ja. Wenn wir der prächtigste, mustergültigste Bruder in Christus sind hier auf der Erde, vor allem geehrt und so weiter. Aber es ist nicht nur Liebe Jesu Christi, die da angefeuert hat, sondern eben noch der alte Egoist, dann zählt das auch nicht. Er habe denn gesetzmäßig nach den Regeln des Wettkampfes gekämpft. Also was sind wir, liebe Geschwister, unter vielem anderen auch wir, die wir den Herrn Jesus lieben, die wir ihm glauben, denen er sich in seiner ganzen Gnade geschenkt hat. Wir sind die von Gott, dem Höchsten, einzig zugelassenen Wettkämpfer an der göttlichen Olympiade. Andere werden gar nicht zugelassen. So, und jetzt gilt es zu laufen. Nicht? Gilt es zu laufen. Herrlich. Also, Paulus muss nicht nur einmal den Olympischen Spielen Griechenland ganz genau zugeschaut haben. Und dann wieder gelernt an dem, was uns schon die Natur lernen könnte. Die geistlichen Ordnungen, für die sind genau die irdischen Geschehnisse Schattenrisse und Modelle. Wenn aber auch jemand kennt, so wird er nicht gekrönt, bitte. Da kommt kein Lorbeerkranz. Er habe denn nach den Regeln des Wettkampfes der Olympiade gekämpft. Jetzt sind wir auf einmal Läufer in der göttlichen Olympiade hier. Ne? Gerade vorher sind wir Kriegsleute, Soldaten Jesu Christi. Ja, was sind denn wir alles? Was sind wir alles? Also sagen wir mal ganz ehrlich. Ja. Weder großartige Läufer in der Olympiade Gottes, noch prächtige Kriegsleute Jesu Christi. Das sagt der davon zuerst mal für sich selber. Stimmt's oder hat er recht? Ja, ja. Leider ist die Regel bei uns erst, ja, wenn Gott uns schwierige Situationen präsentiert und uns da hinein führt, nicht? Und dann auf einmal, da werden wir langsam wach, es gilt also doch ernst, nicht? Bitter ernst, und dann geht's. Der Ackerbauer, jetzt sind wir auf einmal Bauern, nicht? Muss, um die Früchte zu genießen, zuerst arbeiten. Ja, da ist die Armwirkung unter R wieder das Richtige. Der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Ist das in Ordnung? Jawohl. Also wer im Weinberg Gottes arbeitet, oder jetzt am Hause Gottes, ein geistliches Haus, die Behausung Gottes im Herrn, ein heiliger Tempel im Herrn, die Behausung Gottes im Geist. Sind wir da noch mehr Kriegsleute Jesu Christi als die Leviten bei der Stiftshütte oder die Leviten nachher bei Salomo? Jetzt kommt das wunderbare Wort. Also, noch einmal, der arbeitende Ackerbauer soll zuerst die Früchte genießen. Das ist auch normal, ganz normal. Wer arbeitet als Kriegsmann Jesu Christi, indem er Gefangene macht, nämlich, was für Gefangene? Alle Gedanken, die sich erheben, wieder die Erkenntnis Gottes in Christo, gegenüber dem, was da geschrieben steht, nehmen wir sofort gefangen unter den Gehorsam des Christus. Sind wir da Kriegsleute, wenn wir Gefangene machen? Aber nicht wieder rings um uns herum, sondern die nehmen wir gefangen. Und jede Festung unserer Vernunft, ja, sowas gibt's doch nicht. Zum Beispiel, aber wir glauben ja, selbstverständlich, allen, mit allem. Wir nehmen sofort, dass die Liebe Gottes Böses nicht zurechnet, nicht? Das ist uns vollständig klar. Absolut nicht. Das ist so gewaltig, dass auch wir Gläubigen das noch lange nicht hundertprozentig fassen können. Aber wir dürfen uns üben, da jeden Gedanken sofort gefangen zu nehmen, Kontrolle des Christus, und jeden Vernunftschluss, jede Vernunftfestung zu zerstören, aufzulösen. Gleich Jericho zu schleifen. Ja. Fein. Bedenke, was ich sage. Denn der Herr wird dir, Timotheus, persönlich Verständnis geben in allen Dingen. Aha, liebe Geschwister, jetzt haben wir gerade wieder Gelegenheit. Timotheus heißt auf Deutsch, Ehre Gott. Jeder von uns, dem es daran liegt, nur Gott die Ehre zu geben, ist ein Timotheus. Bedenke, was ich sage. Der Herr wird dir Verständnis geben in wie vielen Dingen? In allen Dingen. Gut, wunderbar. Da darf ich bezeugen, ich war kaum zum Glauben gekommen, komme ich an das Wort. Habe ich gesagt, gut, wunderbar. Das nehme ich gerade so her. Dann nehme ich gerade dein Wort. Ich freue mich, habe mich schon mit 20, 21 Jahren gefreut, dass der Herr mir Verständnis schenken wird in allen Dingen. So? Darf man das? Fabelhaft. Und dann geht es nach der Regel, Sprüche 28, Vers 5, kennen wir sehr gut, ich brauche es nur zu wiederholen. Böse Menschen verstehen das Recht nicht, das göttliche Recht. Und dann sage ich aber bitte, jetzt wieder nicht, wenn wir von bösen Menschen hören, an alle anderen denken, die Jehova nur schon suchen, verstehen alles. Und zwar der Reihe nach. Das geht so weit, ein Riesenheer umlagert Jerusalem. Hoffnungslose Situation, wer weiß, was jetzt dann auch über Nacht geschehen kann in Israel. Umlagert, belagert Jerusalem. Hoffnungsloser Fall. Zum Glück der König ruft ein Fasten auf, aus, eine Demütigung vor Gott. Und jetzt lesen wir, und da sie begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, nur, dem sie lange wieder nicht nach ihm gefragt haben, legte der Herr einen Hinterhalt wieder die Feinde und der Fall war gelöst. Wann, in welchem Moment? Als sie nur begannen, das Angesicht des Herrn zu suchen, haben noch nicht gefunden. Gar nicht. Wer sucht, sehr kurz und bündig, Jesus, der findet. Und wenn einer auf die Suche nach Gott geht, nach Unsterblichkeit und Ehre, was macht Gott mit dem? Da legt er nicht nur einen Hinterhalt gegen seine Feinde, dem gibt er äonisches Leben. Gott weiß, ein Mensch in diese Welt geboren, im gefallenen Zustand, der kann nur noch eins. Da ich die Ewigkeit, Olam, Hebräisch, in sein Herz gelegt habe, und wenn es nur noch ein glimmender Docht ist davon, ist jeder Mensch fähig, zu beginnen, Gott zu suchen. Dann ist Gott im Moment vollständig zufrieden. Wunderbar. Und der hat was für eine Verheißung? Dass der eins nach dem anderen wachstümlich versteht, so weit bis der Herr Jesus eines Tages, oder dass eines Tages so weit ist, wie Jesus erklärt hat, an jenem Tage werdet ihr mich nichts mehr fragen. Ist dann das Wort erfüllt? Verständnis geben in allen Dingen. Ja. Halte im Gedächtnis Jesum Christum, auferweckt aus Toten, aus dem Samen Davids, über die Maria, nach meinem Evangelium. Ja, du Paulus, halt. Was du von mir gehört hast, nach meinem Evangelium. Ja. Was haben dann die anderen gedacht, wenn der Paulus alles so persönlich für sich beansprucht? In welchem ich jetzt Trübsal leide, war er ein echter Kriegsmann Jesu Christi? Ist er in den Schranken der göttlichen Olympiade gelaufen wie keiner? Kann er dann am Ende seines Lebens sagen, hinfort ist mir beigelegt, was? Nicht die Gerechtigkeit Gottes, die haben wir alle geschenkt bekommen. Die Krone der Gerechtigkeit, die der Herr aber jedem auch noch geben wird, welchem jedem genügt, die seine Erscheinung der Entrückung lieb haben. Also wer so kämpft, ja, kann nicht mehr warten. Ne? Ja. Der hat die Krone. Wie ein Übeltäter leide ich Trübsal im Banden, aber das Wort Gottes ist nicht gebunden. Er war gebunden, gefesselt, ne? Zuletzt. Oh, die armen Kriegsknechte, die an ihn gebunden wurden. Nicht er war an sie gebunden von Gott, sondern die waren an ihn gebunden. Da ging es noch wunderbar her und zu, mit an den Paulus gebunden, als bei den Juden in Ungarn, die eines Tages von ihrem Wohnviertel alle zusammengerafft wurden, von der Gestapo, an den Viehwagen verfrachtet an einen bestimmten Ort, wo schwere Erdarbeit und Lehmarbeit und Dreckarbeit zu verrichten war. Wer hat den Bruder Ungar, so hieß er, und war in Ungarn noch gekannt? Gut. Ja. Unter anderem auch dieser Bruder Ungar. Der war schon christusgläubig, ganz wunderbarerweise. Und nun musste er auch die Arbeit machen, irgend an einer dreckigen Tretmaschine da, weiß nicht, was da zu fördern war, täglich so und so viele Stunden mit einigen anderen Juden da diese Dreckarbeit verrichten. Und was geschah? Ging nicht lange, da bemühten sich ja sozusagen alle Mitgefangenen und mitleidenden Judengenossen, wer wieder an den Ort, wo dieser Ungar zu treten hatte, zu arbeiten hatte. Warum? Die hatten ein Ohr für das Evangelium Jesu Christi von diesem Juden. An der Stelle, gell? Die hatten ein Ohr, da hat Gott die Ohren geöffnet in dieser Tretmühle. So. Und jetzt kommt ein Gerücht vor die Ohren des Gestapo-Chefs in dieser Stadt, an dem Ort. Lässt den Bruder Ungar vor sich kommen. Was passiert? Der Chef, an seinem Schreibpult, klopft herein, kommt der Bruder Ungar herein. In dem Moment rollt dem sein Hüllfederhalter vom Pult auf den Boden. So. Was macht Bruder Ungar? Springt gerade hin, greift das auf und gibt es ihm so ehrerbietig. Schweigt, staunt, er soll wieder zurück an seinen Ort. Was passiert? Die ganze Gruppe von etwa 100 Juden und Jüdinnen, die da weggeführt wurden, Befehl, alle kehren wieder zurück in ihre Wohnungen. Beispiel wofür? Seid untertan der Obrigkeit, die Gewalt über euch hat, denn es gibt keine Obrigkeit außer von Gott, und wenn es ein Gestapo-Chef ist und Hitler zu Oberst und der Satan noch über allem. Wie war es denn mit dem König Nebukadnezar? Hatten sich die Juden damals darunter zu beugen? Aha. Vielleicht sind wir froh, in dieser Weise eine göttliche Orientierung zu kennen, nicht? Wenn es mal an uns noch kommen sollte. Aha. Und so hat Gott dafür gesorgt, dass immer andere römische Soldaten an den Paulus gebunden wurden, nicht wahr? Also denen konnte er jetzt sagen, was er wollte, nicht? Die konnten nicht weg, nicht? Großartig. Aber das Wort Gottes ist nicht nur nicht gebunden, nicht? Sondern je mehr nach außen Bande da sind, nicht? Umso freier ist das Evangelium Gottes. Herrlich. Deshalb erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Rettung erlangen, die in Christo Jesu ist. Und nicht irgendeine wunderbare Rettung, fromme Leute oder gesetzestreue Leute oder weiß, was es da alles gibt. Die Rettung erlangen, die in Christo Jesu ist.
Bitte Kassette wenden.
Etwas Größeres hat er Gott nicht zu vergeben. Die Rettung erlangen, die in Christo Jesu ist, und jetzt Achtung, mit äonischer, zeitalterlicher Rettung. Ja. Sehr einfach. Wer aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist und die Kraft eines unauflöslichen Lebens besitzt bereits, hat er auch die Gabe, dass er während den Zeiten der Äonen glückselig leben kann. Erst recht, nicht drum, mit Rettung in Christo Jesu. So seid ihr vollkommen gemacht in ihm. Da ist ein neuer Mensch da drin, samenmäßig, nach Gott geschaffen in wahrhaftiger Heiligkeit und Gerechtigkeit. Der kann nicht sündigen, da er aus Gott gezeugt und aus Gott geboren ist. Also, das ist mal da alles überragend ohne Ende, räumlich und zeitlich. Aber auch während den kommenden Äonen sind wir die glücklichsten Menschen. Mit, dazu noch, äonischer Herrlichkeit. Das Wort ist gewiss, denn wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mitleben. Bitte. Wie weit sind wir mitgestorben? Als wir da innerlich durch den Geist, der uns gegeben ist, in diesen Gedanken des Geistes Gottes wirklich uns üben, mit Christus am Kreuz zu hangen, mit ihm da gestorben zu sein und mit ihm von Gott bereits begraben zu sein nach dem äußeren Menschen. Das sind doch Dinge, die glatt gegen unsere Vernunft antreten. Stimmt's? Glatt. Und was gilt da für uns? Insofern wir da jeden Gedanken gefangen nehmen und jede Vernunftfestung zerstören und sagen, Herr, Halleluja, so ist es.
Amen. Ja, aber.
Bravo. Bravo. Ja, dann kommt der Fromme mit seinem Ja, aber. Ja, aber, nein. Wenn wir ausharren, so werden wir auch mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird auch er uns verleugnen. Oh. Das ist ein Punkt, der wo sich auswirkt. Wenn die Entrückung vollzogen ist, dann sind wir zuerst wo? Vor dem Richterstuhl Christi. Und dort, wo wir verleugnet haben, ihn oder das Wort Gottes oder irgendwie Feiglinge waren, nicht? Sofern wir da nicht das Blut Christi, das alles haben auflösen lassen vorher, nicht? Muss es dort noch verbrannt werden. Und da ist er treu. Er aber ist treu, auch wenn wir untreu sind. So, es ist jetzt halb gewesen und wir kommen zum Schluss für heute. Er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Und uns empfiehlt er was? Das Gegenteil zu tun. Wer mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Dann haben wir die richtige Stellung, das heißt, Herr, in mir selber bin ich nichts, ich habe alles empfangen, was ich tun und lassen kann und wer ich und was ich bin und habe. Alles ein Geschenk. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Also zum Verderben der Zuhörer, also sofort zuerst ist hier gemeint, wenn vor einer Versammlung sollen Brüder nicht Wortstreit führen. Das nicht zur Erbauung der Versammlung, zum Beispiel. Befleißige dich, dich selbst Gott bewährt darzustellen, als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit recht teilt. Darüber haben wir früher schon gesprochen, dass wir beachten, an wen ist das Wort Gottes gerichtet, zu welcher Zeit ist dieses Wort von Gott eingesetzt und so weiter und so weiter. Alles richtig schneidet sogar, und das göttliche Modell für das richtige Schneiden sorgfältigster Art und Weise, dass der Priester, der die Schlachtopfer zu zerschneiden hatte, der durfte nicht einfach da kreuz und quer säbeln und das beste Stück Fleisch von etwas herausreißen und Braten machen oder so etwas, nein. Musste genau alles nach den Organen und den Gliedern des Leibes sorgfältig getrennt, das Fett, Nierenfett besonders und so weiter. Alles ganz sorgfältig, säuberlich geschnitten, geordnet werden. Dann die ungöttlichen, eitlen Geschwätze und so weiter werden nur zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten, wie ein Krebs um sich fressen. Dann wunderbar, Vers 19, der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Abschließend noch, von Vers 23 an lesen wir nur noch. Aber die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab. Da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, also doch soll er ein Kriegsmann sein und nicht streiten. Nämlich, sondern gegen alle milde sein, lehrfähig, duldsam, der in Sanftmut die Widersacher zurechtweist, ob ihnen Gott nicht etwa Buße gebe zur Erkenntnis der Wahrheit und sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels, die von ihm gefangen sind für seinen Willen. Soweit für heute Abend. Und alle Sanftmut erweisen gegen alle.
Wir dürfen nun weiterfahren in der Betrachtung des zweiten Briefes an Timotheus. Der zweite Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Es sind jetzt etwa 4 Wochen her, dass wir den ersten Teil betrachtet haben, auf Tonband aufgenommen. Wir dürfen die gewaltigen Sonderaussprüche des Apostels Paulus noch einmal beachten im ersten Teil, nämlich Vers 1 schon, Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, nach Verheißung des Lebens, das in Christo Jesu ist. Wir haben gelernt, äonisches Leben ist vorerst nur Leben für die Zeitalter. Wie Adam und Eva hatten äonisches Leben, hätten nicht sterben müssen, wenn sie nicht gesündigt hätten, für die Zeiten der Zeitalter. Aber das Leben, das in Christo Jesu ist, ist das Gott innewohnende Leben unauflöslicher Art, aus dem wir durch die Gnade Gottes gezeugt worden sind und aus Gott geboren worden sind. Vers 9. der uns errettet hat und berufen mit heiligem Rufe, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christo Jesu vor äonischen Zeiten gegeben worden ist. Bevor es äonisches Leben gab, haben wir schon die Gnade der Auserwählung erlebt, empfangen. Vor äonischen Zeiten, drei Worte, bei denen es sich lohnt, kurz stillzustehen. Wir sind belehrt worden, ewig sei das Gegenteil von zeitlich und Zeit das Gegenteil von ewig. Und hier lesen wir von ewigen Zeiten. Ja, was stimmt jetzt? Also unsere Belehrung stimmt wieder einmal nicht. Nicht. Ewige Zeiten, da gibt es also Zeiten, unendlich und Ewigkeiten, die zeitlichen Charakter haben. Und dann das erste Wörtchen vor. Bevor äonische Zeiten zu laufen begannen, sind wir auserwählt worden und haben Gnade empfangen. Also es gibt ein Vor Zeiten der Äonen. Vers 13. Ich bin überzeugt, dass er, Gott, dass ihm von mir anvertraute Gut auf jenen Tag bewahrt wird. Und zwar, halte fest das Bild gesunder Worte, die du von mir gehört hast, in Glauben und Liebe, die in Christo Jesu sind. Es ist bei uns alles verankert in Christo Jesu und sonst nirgends. In keiner Weise in irgendeinem Zustand oder einer Sache oder einem Geschehen, das noch dieser gegenwärtigen Schöpfung angehört. Gott hat uns bereits in die neue Schöpfung hineinversetzt. Kapitel 2, Vers 1. Du nun, mein Kind, sei stark in der Gnade, die in Christo Jesu ist. Alles in Christo Jesu. Völlig und allein verankert in Christo Jesu. Nimm, Vers 3, Kapitel 2, nimm teil an den Trübsalen als ein guter Kriegsmann Jesu Christi. Das wunderbare Wort in Vers 7, bedenke, was ich sage, denn der Herr wird dir Verständnis geben in allen Dingen. Vers 10. Deswegen erdulde ich alles um der Auserwählten willen, auf dass auch sie die Rettung erlangen, die in Christo Jesu ist, mit äonischer Herrlichkeit. Wer das unauflösliche Gottesleben besitzen darf durch die Gnade Gottes in Christo Jesu, der hat selbstverständlich auch was. Äonisches Leben. Aber For erst wer äonisches Leben hat, hat noch nicht ohne weiteres unauflösliches Leben. So wie Adam und Eva äonisches Leben hatten, die hätten nicht sterben müssen, ne? Wenn sie nicht gesündigt hätten, aber konnten sie sündigen. Inhaber von äonischem Leben können wieder abfallen. Stimmt das bei Adam und Eva? Menschen, die durch die Gnade Gottes aus Gott gezeugt und geboren sind. Und das sind wir alle, die nun eben allein durch die Gnade Gottes versetzt worden sind in das Königreich des Sohnes seiner Liebe, indem wir dem Wort der Wahrheit geglaubt haben, sind wir versiegelt worden mit dem Heiligen Geiste der Verheißung. Der Vollzug von Zeugung und Geburt ist geschehen. Jetzt kommen wir in den zweiten Teil von Kapitel 2, Vers 14. Dies bringe in Erinnerung, indem du ernstlich vor dem Herrn bezeugst, nicht Wortstreit zu führen, was zu nichts nütze, sondern zum Verderben der Zuhörer ist. Ah. Das heißt also vorerst, vor allem sollen wir nicht Wortstreit führen vor einer Zuhörerschaft. Während zwei Brüder miteinander reden, sie sind in gewisser Hinsicht nicht gleicher Meinung, dann gilt, Eisen wird scharf durch Eisen, sagt Salomo, und eines Mannes Angesicht wetzt sich am anderen. Das ist dann gesund, wenn es in gesunder Weise dann das Gespräch geführt wird. Also nicht Wortstreit, überhaupt nicht, besonders nicht vor einer Zuhörerschaft, vor Gläubigen. Befleißige dich selbst, Gott bewährt darzustellen als einen Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, nämlich der das Wort der Wahrheit richtig teilt. Und dieses griechische Wort, richtig teilt, übersetzt hier, heißt buchstäblich richtig schneidet. Richtig schneidet, da gibt uns unsere Bibel selbst wieder die gesunde Auskunft, wie das zu verstehen ist. Christus ist das personifizierte Gotteswort, Wort Gottes. Und er ist das Opferlamm Gottes. Und in ihm sind alle Tieropfer, die das Gesetz gefordert hat, vollkommen durchgeführt worden, nach göttlichem Wohlgefallen. Alle. Und nun ist nach dem Gesetz dem Priester, der die Opfertiere schlachtet, genau vorgeschrieben, was er zu beachten hat, was er fein säuberlich voneinander zu trennen hat. Ja, sagen wir einmal bei der Metzgerarbeit. Nicht einfach da drauf lossäbeln und metzgen, ne? Sondern ganz sorgfältig alles. Niere vom Nierenfett trennen und alle Einzelheiten sind da. Also, jetzt verstehen wir, der Priester hatte nach dem Gesetz ganz messerscharf richtig zu trennen. Also eine, ja, mit Messerschärfe eine Analyse auszuführen, eine Auseinanderbreitung. Und richtig schneiden bedeutet ebenfalls dann, das richtig Unterschiedene, sein säuberlich an sich Erkannte und Belehrte richtig anzuwenden. Also einem Säugling nicht ein, was sagen wir mal, für einen Knochenbraten zu servieren, sondern Milch und so weiter und so weiter. Der das Wort der Wahrheit richtig schneidet, richtig abteilt. Bitte? Was meinst du mit der Kassette? Ja? Ach so, danke. Ah ja, der das Wort der Wahrheit richtig teilt, eine eigene Kassette, danke. Ja. Und richtig teilen können wir gerade beim Radio auch verstehen lernen, nämlich die genaue Trennschärfe von verschiedenen Stationen. Dass also nicht eine Station oder drei Stationen in die Station hineinfunken, ne, die ich jetzt hören will. Ne. Und so wäre es die Folge beim Lesen der Bibel als Gottes Wort, wenn wir nicht klar sehen, ah, das, was wir jetzt lesen, gehört zu der Station, zu der Sendestation, die Gott da eingesetzt hat und gehört nicht dorthin, ne, ganz genau. Also nicht verwechseln, wieder nicht Dinge, die im Vorhof gehören, ins Heiligtum hineinschleppen und aus dem Allerheiligsten im Vorhof hinausholen und alle die unheimlichen Möglichkeiten, die heute leider in fast jeder Weise und Farbtönung praktiziert wird, nicht unterschieden wird. Für welche Zeit ist das geschrieben? Unter welchen Umständen? In welche Haushaltung? In welchem Äon? An wen ist der Brief geschrieben? Wen spricht der Prophet an? Für welche Zeit? Und all das fein säuberlich geordnet. Der das Wort der Wahrheit recht teilt. Die ungöttlichen, eitlen Geschwätze aber vermeide. Denn sie werden zu weiterer Gottlosigkeit fortschreiten. Und ihr Wort wird um sie fressen wie ein Krebs. Und jetzt nennt Paulus einige Namen, die von der Wahrheit abgeirrt sind. Das dürfen wir feststellen. Besitzer äonisches Leben waren das, nicht? Die von der Wahrheit abgeirrt sind. Die hatten die Wahrheit erkannt, aber waren noch nicht aus Gott gezeugt. Denn wer aus Gott gezeugt und geboren ist, da ist der Fall hoffnungslos. Dass Gottes Leben je sterben könnte oder sündigen kann. Denn der aus Gott Geborene kann nicht sündigen. Und das ist nur unser innerer, verborgener Mensch des Herzens, der vorerst samenmäßig mitten in unseren alten Menschen da hineingelegt, hineingezeugt worden ist. Und der wächst umso prächtiger, als der alte Äußere zerfällt, lesen wir. Falsche Lehre dann, indem sie sagen, dass die Auferstehung schon geschehen soll und den Glauben etlicher zerstören. Also so unglaubliche Lehren, damals schon, tauchen auf, da vor 2000 Jahren die Auferstehung sei schon gemeint ist, Auferstehung hat es nur mit dem Leib zu tun, sei schon geschehen. Es sind einige Leiber, Auserwählte, nach der Auferstehung Jesu, aus den Gräbern hervorgekommen. Aber das haben die nicht, das haben die gemeint, sondern das von Paulus verkündigte Evangelium Auferstehung des Leibes, das sei schon der Fall, wahrscheinlich bei allen, die entschlafen sind als Gläubige. Vers 19, doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel, der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von Ungerechtigkeit. Bevor wir weiter lesen und die Zusammenhänge beachten, ist es sehr gut, wenn wir zur Kenntnis nehmen, dass dieser zweite Brief des Apostels Paulus an Timotheus der letzte Brief ist, den Paulus überhaupt geschrieben hat. Und was wir im Weiteren jetzt dann lesen und beachten dürfen, erhält ein umso gewaltigeres Gewicht, wenn wir in Kapitel 4 von Vers 5 an lesen: Du aber sei nüchtern in allem, leide Trübsal, tu das Werk eines Evangelisten, vollführe deinen Dienst, es kommt das große Denn, ich werde schon als Trankopfer gesprengt und die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ah. Als Timotheus diese Worte gelesen hat, da hat er ganz sicher den ganzen Brief noch einmal gelesen, um alles noch einmal auf sich wirken zu lassen. Die Zeit meines Abscheidens ist vorhanden. Ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe meinen Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit die Krone der Gerechtigkeit, welche der Herr, der gerechte Richter, mir zur Vergeltung geben wird an jenem Tage. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die seine Erscheinung, für uns Entrückung, lieben, liebend erwarten. Ja, lesen wir gerade noch den nächsten Vers, den wir jetzt sehr gut verstehen. Das hat er vorher schon einmal geschrieben. Befleißige dich, bald zu mir zu kommen, denn Demas hat mich verlassen und so weiter. Wo befindet sich Paulus, als er diesen letzten Brief an Timotheus schreibt? Zum zweiten Mal in Rom im Gefängnis. Zum zweiten Mal. Er wurde eines Tages entlassen und hat sich nach Kreta begeben. Schreibt er an Titus. Kommt zum zweiten Mal nach Rom ins Gefängnis und hat dann diesen Brief geschrieben. Vielleicht auch den ersten Brief an Timotheus.
Fortgang auf Kassette 3.